T-minus 1 minute, mark and counting.
Der 12. April 1981 war ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde. Millionen Menschen verfolgten damals die Live-Übertragung aus Florida. Auf der Startrampe des Kennedy Space Center stand die komplexeste Maschine, die Menschen je gebaut haben. Ein 2000 Tonnen schweres Fluggerät, das eine neue Ära der Raumfahrt einläuten sollte.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start, 0, 0, and we have liftoff.
Auf einem Feuerstrahl stieg das weltweit erste wiederverwendbare Raumfahrzeug in den Himmel.
14 seconds, Houston now controlling. Their mission control confirms all maneuvers starting.
Space Shuttle, Weltraumtaxi, so hatte die NASA den geflügelten Raumgleiter getauft. 8 Astronauten und 24 Tonnen Nutzlast kann er ins All befördern. Beim Jungfernflug waren nur 2 Mann an Bord. Als die Columbia 2 Tage später im Gleitflug auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien einschwebte, hatte sie 37 Mal die Erde umrundet und 1,6 Millionen Kilometer zurückgelegt.
Das war natürlich schon eine große Errungenschaft, die uns alle beeindruckt hat damals, dass man das tun kann. Wir sind ja eigentlich meine Generation groß geworden mit den Apollo-Flügen und dann eben die verschiedenen Missionen, die danach kommen und dann das Shuttle. Das war schon ein Meilenstein in der Raumfahrt. Das war von den Wegwerfsystemen in der Apollo-Zeit und davor eben dann ein System, das ja wiederverwendbar sein sollte mit den verschiedensten Komponenten. Und das war schon ein großer Schritt in diese Richtung.
Wiederverwendbarkeit statt Wegwerfraketen. Das war die Devise bei der Entwicklung der Space Shuttles, erklärt Dr. Klaus Hannemann, Leiter der Abteilung Raumfahrzeuge beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen. Die Erwartungen waren groß. Die Weltraumtaxis sollten im Wochentakt abheben und Menschen und Material viel billiger in den Orbit bringen als konventionelle Einwegraketen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Schon bald nach dem Erstflug war klar, das Space Shuttle fit für den nächsten Start zu machen, war viel teurer als geplant.
Es wurde zwar ein leistungsfähiges System, aber ein schwer wartbares System, komplex und, wie sich's gezeigt hat, unzuverlässig. Jedenfalls, wenn man von 5 flugqualifizierten Space Shuttles dann 40% verliert, das heißt Columbia und Challenger, dann ist es technisch gesehen zwar erfolgreich gewesen, aber insgesamt ist es natürlich der Schatten, der auf die Geschichte der Shuttle-Flotte fallen wird. 14 Astronauten in den erdnahen Weltraum zu transportieren und nicht mehr zurückzubringen, das ist eine Niederlage, die man verdauen muss.
Ernst Messerschmidt, Professor für Astronautik und Raumstationen an der Universität Stuttgart, flog 1985 selbst mit dem Space Shuttle. Wenige Monate nach seiner Rückkehr zur Erde explodierte die Raumfähre Challenger beim Start. Unfallursache: ein vor Kälte spröde gewordener Dichtring.
Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss.
Die Challenger-Katastrophe von 1986 zerstörte den Traum vom Taxi ins All. Das Columbia-Desaster von 2003, verursacht durch herabfallenden Isolierschaum, der ein Loch in den Hitzeschild schlug, durchkreuzte die hoffnungsvollen Pläne dann endgültig. Statt der veranschlagten 10 Millionen kostete jeder Flug letztlich eine halbe Milliarde Dollar. Einwegraketen wie die russische Soyuz oder die europäische Ariane sind billiger, zuverlässiger und sicherer und werden die geflügelte Konkurrenz deshalb überdauern. Einen Ehrenplatz in der Geschichte der Raumfahrt hat die Technik-Ikone Space Shuttle aber dennoch verdient, findet Ernst Messerschmidt.
Natürlich beendet dann der letzte Flug, den wir in diesem Jahr haben werden, dann eine Ära, die im Grunde genommen trotz der beiden Unfälle sehr erfolgreich war. Es war die leistungsfähigste Maschine und wird es auch für lange Zeit bleiben.
Denn trotz aller Pannen und Katastrophen, das Space Shuttle hatte auch seine guten Seiten. In seine Ladebucht passten sperrigere Nutzlasten als in jede Raketenspitze. Das europäische Forschungsmodul Columbus zum Beispiel, heute Teil der Internationalen Raumstation, konnte nur per Shuttle in den Orbit gelangen. Genau wie das legendäre Weltraumteleskop Hubble. Die Flexibilität der bemannten Raumfähren machte zudem erstmals Reparaturmissionen im Orbit möglich. Einsätze, bei denen defekte Satelliten eingefangen, gewartet und wieder freigesetzt wurden. Doch all das war gestern. Ähnlich Spektakuläres ist für die 135. und letzte Mission eines Space Shuttles nicht geplant. Auf ihrem Abschiedsflug soll die Atlantis Ersatzteile zur ISS bringen und 7 Tage dort angedockt bleiben. Am 18. Juli soll die in die Jahre gekommene Raumfähre wieder ablegen. Nach dem Zünden der Bremstriebwerke wird die Schwerkraft sie dann ein für alle Mal einfangen. Wenn alles glatt geht, soll die Atlantis am 20. Juli, dem 42. Jahrestag der ersten Mondlandung, auf dem Kennedy Space Center einschweben. Genau dort also, wo 30 Jahre, 3 Monate und 8 Tage zuvor alles begonnen hatte.